Herr, wir danken dir, dass du uns hineinstellst in deine Gemeinde, heute und quer durch die Jahrhunderte. Dass du uns Impulse gibst durch die Schwestern und Brüder, denen du deine Gaben gegeben hast. Amen. Liebe Freunde, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, trotz Regen und Kälte. Einer der besterhaltenen Grabsteine auf dem alten Friedhof ist der Grabstein von Christine Banner. Und während wir sonst dem verehrten lieben Bruder Traub verdanken, dass wenigstens einige der Grabsteine noch überhaupt lesbar sind, ist wahrscheinlich der Grund bei Christine Banner, dass vor ein bisschen mehr als 100 Jahren ihre Tochter Sophie, verheiratete Mundle, gestorben ist. Also sozusagen die Urgroßmutter vom Pfarrer Gottlob Lang, der auch bei Ihnen gelebt hat, aus der großen Mundle-Lang-Familie. Und bei der Gelegenheit hat man den Grabstein ganz neu gemacht, ein bisschen unverhältnismäßig größer als die anderen. Als Ersatz für all die vielen nicht mehr lesbaren Grabsteine der Frauen und etwas Vernachlässigte, ist die Christine Banner hier besonders herausgestellt. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich einiges erzählen kann aus den Anfängen von Korntal, in dem meine Frau und ich so eine Heimat gefunden haben. Und herzlichen Dank dem verehrten Bruder Roth, dass er mir mit all den Unterlagen geholfen hat. Wir sind dankbar, dass wir so einen Historiker in der Gemeinde haben. Wenn man in diese Zeit hineingeht, merkt man, dass da eine für uns unvorstellbare Armut war und zugleich ein beneidenswerter Glaubensreichtum. Es war die Spannung im Leben von Christine Banner, geborener Kullen, 1795 geboren, als 42-Jährige 1837 gestorben. Unvorstellbare Armut, auch in ihrer Heimat Hülben. Wenn Sie hinauffahren, sehen Sie an den Steinbrüchen, wie dünn die Erdkrume ist und dann kommt der Kalkfels. Da ist nicht viel gewachsen und die kleinen aus Lehm gestampften Häuslein haben sich eng gedrängt, hineingeduckt um die alte Hüle oder Hülbe. Es gab nicht viel zu nagen und zu beißen, wenn in dem etwas reicheren Dettingen Erms jemand vergandet wurde, also bankrott gemacht hat, musste er nach Hülben ziehen. In Hülben war der Ort der Bankrotteure. Und die Hülbener Kinder wurden noch bis in den Anfang unseres Jahrhunderts zum Betteln nach Grabenstätten, nach Hängen, in die reicheren Dörfer bis hin zur Leichinger Alb geschickt. War unvorstellbare Trunksucht im Ort. Die Not war so groß, dass Pfarrer Fricker, einer der großen Erweckungsprediger unseres Landes, der war zweiter Pfarrer in Dettingen-Erms und Hülben war das Filial. Gottesdienst wurde 14-tägig, morgens um 6 Uhr gehalten. Denn der Pfarrer musste ja wieder zum Frühgottesdienst um 8 Uhr in Dettingen sein, nicht? Und der Fricker hat gesagt, der ganze Ort ist finster. Und am finstersten ist der Schulmeister Johann Wilhelm Kullen. Das war der Großvater Christine. Aber die meisten von Ihnen kennen die Geschichte, wie dann Gott mitten in der Finsternis sein Licht aufstrahlen ließ, dass die stolze Schulmeistersfrau Anna Katharina Kullen, verwitwete Buck, geborene Schiller, den Erweckungsprediger Frieger etwas spöttisch gefragt hat. Und wenn wir in Hülben wollten, dass so Leben entsteht wie offenbar in Dettingen, man hat es ja mehr unnüchtern angesehen. Was müsste ich tun? Und da hat er gesagt, Frau Schulmeisterin, lese Sie den Römerbrief. Und sie hat es gemacht. und hat Kapitel 1 gelesen, dass Gott die Menschen dahin gegeben hat in Ohrenbläserei und Lüge und alles, was nicht taugt, und hat die Bibel zugemacht. Und als Fricker sie gefragt hat, wie ist gegangen beim Römerbrief, hat sie gesagt, der Römerbrief ist etwas für die Dettinger, nicht für uns Hülbener. Und da hat er gesagt, dann lese sie die Römerepistel noch einmal. Und dann ist ihr aufgegangen, wie sie, die stolze Schulmeistersfrau, in ihrem Herzen scheinheilig ist, wie sie ihre eigenen Fehler nicht sieht und war dankbar, dass auch drinsteht, wer wird mich erlösen von diesem elenden Leibe? Ich danke Gott, Jesus. Und Frieger hat gesagt, jetzt ist ihr und dem Ort ein Licht aufgegangen. Seitdem war im Schulhäusli, ich habe da vorne einige Schriften aufgelegt und Bilder, es war noch nicht das große, heutige alte Schulhaus, sondern ein kleines Schulhäusle. In diesem Schulhäusle war der Geist Gottes eingekehrt. Man hat viel Bengel gelesen und hat gesagt, wir werden es nicht mehr erleben, dass der Heiland Großes tut. Aber vielleicht unser Jakob Frieder. Der Jakob Frieder war der Vater der Christine. Als die Christine 1795 geboren wurde, war nach wie vor im Schulhaus und in ganz Hülten große Armut. Der Vater Jakob Frieder hat manchmal, er hat ein bisschen Angst vor seiner Frau gehabt, einen Brotlaib genommen und hat ihn vor die Haustür gestellt für die hungrigen Kinder, die sich drüber hergemacht haben wie ein Rudel Ratten. Wir können uns keine Vorstellung machen, wie bitterarm die Zeit war. Der Johannes Kulln, der älteste Sohn von Jakob Frieder und seiner Frau, der ältere Bruder der Christine, nachdem die Johannes-Kullen-Straße benannt ist, hat einmal später zu seinen Eltern gesagt, euer ganz großer Reichtum sind eure Schulden. Sonst wärt ihr noch in den irdischen Geist hineingekommen und hättet bloß noch danach getrachtet, noch mehr zu haben. Wir wissen das ja aus unserer Zeit. Je mehr man hat, desto mehr denkt man, ich muss noch mehr haben. Und dieser Vater Jakob Friedrich Kulln, ein bewährter Schulmeister, aber wissen Sie, die haben doch damals kein Lehrerbildungsseminar gehabt. Die waren 1 bis 2 Jahre bei einem anderen Lehrer sozusagen mitgelaufen als Lehrling. Der ließ seine Tochter Christine ins Übungsheft schreiben, Gott gebe euch erleuchtete Augen, dass ihr erkennen möget die Hoffnung, zu der ihr berufen seid. Und er diktierte dazu, und die Christine hat es in schöner Schrift geschrieben, es ist Gottes Gabe, diese Hoffnung zu haben, dass Gott uns die Augen aufmacht dafür, was er schaffen kann. Man hat Bengels Schriften gelesen und darauf geachtet, was Gott in seiner Heilsgeschichte quer durch die irdische Geschichte tut. Aber es war ja eine Zeit, in der man, gerade weil es so armselig war, weil Deutschland zerstückelt war in x kleine Fürstentümer, Großes erwartet hat von der Weltveränderung, die Napoleon bringen würde. Die erste großeuropäische Konzeption vom Atlantik bis nach Moskau. Die deutsche Philosophie, auch die ganze Aufklärungsphilosophie ist drauf hereingefallen. Einer der großen deutschen Philosophen hat gesagt, als er Napoleon auf dem Pferd vorbeireiten sah, ich habe den Weltgeist auf dem Pferd gesehen. Das heißt, die Inkarnation des Göttlichen, der Weltgeist. Die Frommen unseres Landes waren sehr zurückhaltend und es war eine Not im Schulhaus in Hülten, dass zuerst der Sohn Wilhelm, der diente bei den Leibhusaren, bei den Württembergischen, mit den Heeren Napoleons nach Russland musste und dort ist er verschollen, als Napoleon vor Moskau umkehren musste. Und auch der älteste Sohn Johannes, der Korntaler Institutsvorsteher, ist als junger Mann eingezogen worden. Allerdings hat es dem dann mit der württembergischen Armee dazu gereicht, die letzten Reste von Napoleon zu bekämpfen. Also die haben auf zweierlei Fronten mit württembergischen Heeren gedient. Übrigens, für Sie als Korntaler wichtig, damals vor Hüningen, also vor den Toren Basels, ist dieser Johannes Kullen, der nachher Korntal mitgeprägt hat, dem Christian Friedrich Spittler begegnet, dem großen Pionier von Weltmission, Bibelverbreitung, Diakonie in Basel und um Basel. Da wurde eine erste Brücke geschlagen vom schwäbischen Pietismus hinüber zu der Schweizer Erweckung mit all den Impulsen für Diakonie, Bibelverbreitung, Weltmission. Der Niedergang von Napoleon hat die ganze Armut und Not, die in Europa war, nur noch vergrößert. Die zurückflutenden Armeen haben Seuchen mit sich gebracht, die die Bevölkerung ergriffen haben. Es sind Bettlerbanden von weißen Kindern durch die Lande gezogen. Viele verarmte Dörfer in Baden, im Elsass, in der Schweiz, in Württemberg, in Bayern konnten sich keinen Dorfschulmeister mehr leisten, obwohl es den Dorfschulmeistern ja schlecht ging. Wir haben heute noch das Lumpenliedchen vom armen Dorfschulmeisterlein, gell? Aber selbst diese Dörfer konnten sich das nicht mehr leisten. Und der Wilhelm Busch, nicht essen, sondern der Humorist hat schon recht. Wer soll dann die Kinder lehren und die Wissenschaft vermehren und den Glauben und die Moral, wenn keine Lehrer mehr da sind? Die Lehrer, die an vielen Stellen den Pfarrer ersetzt haben, die Predigt gelesen haben, Seelsorge geübt haben. Und da hat jener Christian Friedrich Spittler, natürlich auch ein Württemberger, als er in Basel Sekretär der Christentumsgesellschaft war und schon die Basler Mission gegründet hatte, die Basler Bibelanstalt, das erste Diakonissenhaus in Rien, die Taubstummenanstalt in Rien, gesagt, wir müssen etwas für diese verarmten Kinder tun. Da steht er vor den Toren Basels in Beugen, diese verlassene Ordenskomturei des Deutsch-Ritter-Ordens. Wer wäre der richtige Pädagoge? Da wäre der Christian Heinrich Zeller, Pestalozzi-Schüler, aber der ist kein Christ. Da muss er sich bekehren, hat er gesagt. Herr Zeller, ich gebe Ihnen hier Predigtband von einem Herrnhuter Bischof und ich bete für Sie. Und wirklich über einer Predigt eines Herrnhuter Bischofs hat sich der Zeller bekehrt, der vorher ein großer Aufklärer war. Und dann hat der Spittler gesagt, jetzt übernimm die Ordenskomturei als Rettungsanstalt. Und der Zeller hat sofort die Idee gehabt, das genügt nicht, sondern ich möchte dort junge Lehrer ausbilden in dieser Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder, die bereit sind, so wie Missionare nach Asien und Afrika gehen, in die verarmten württembergischen, badischen, elsässischen Dörfer zu gehen für einen Hungerlohn, um dort Lehrer zu sein. Es wurde sofort im Rettungshaus eine Armenschullehreranstalt beiattachiert, beigeordnet. Und der erste Gehilfe in diesem Rettungshaus und dieser Armenschullehreranstalt hieß Andreas Banner aus Auenteck, der vorher Hilfslehrer in Metzingen gewesen war, und da war er auch dem Johannes Kullen begegnet. Also Sie werden immer wieder auf ein Netzwerk stoßen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir im Volk Gottes einander kennen. Gott schafft seine Geschichte durch Netzwerke, nicht durch Organisationen, sondern durch persönliche Kontakte. Diese Idee mit den Rettungshäusern wurde ja dann zuerst in dem eben gegründeten Korntal aufgenommen durch den Gründer Hoffmann, Wilhelm Hoffmann, Wilhelmsdorf, aber auch dann Tempelhof bei Crailsheim, Lichtenstern. In Württemberg gab es etwa 20 Rettungshäuser und die Idee hat sich über Sachsen, Thüringen, Brandenburg ausgebreitet bis nach Mitau in Estland. Innerhalb von 10 Jahren sind 51 solcher Rettungshäuser entstanden. Da hat der Staat keinen Pfennig gegeben. Alles finanziert mit dem Schärflein der armen Witwe. Ich wünschte mir heute, wir hätten wieder Ideen, Fantasien, wo diakonische Notstände sind, die wir im Nahbereich aufgreifen müssen. Also wie gesagt, der Andreas Banner war mit vollem Herzen dort im ersten Rettungshaus in Beugen bei Basel, wenn Sie mal dort sind, besuchen Sie es. Und er hat gesagt, ich habe fast abgöttisch den Christian Heinrich Zeller verehrt, der gelebt hat nach dem, was in unserem Gesangbuch steht, zeige deines Wortes Kraft an mir, armem Wesen. Erziehen kann nur einer, dem die Kinder abspüren, dass er sich täglich selbst von Gott erziehen lässt. Tolle Ideen. Es waren Schneisen hinein in die Pädagogik. Aber fast noch mehr hat der Andreas Banner aus Oven, oder wie man württembergisch sagt, Aue, die Frau Zeller verehrt. Das war eine Schweizerin, diese Sophie Zeller Siegfried. Er schrieb, wenn man Zellers unvergleichliche Gattin unter diesen armen Kindern wirken sieht, dann sieht man ein Christentum, wie es in der Bibel enthalten ist. Im Arbeitszimmer von Zeller stehen 3 Bettlein für die schwächsten und kränksten Kinder der Anstalt, die meist nachts auch nur das Bett nass machen. Aber Frau Zeller steht auch nachts auf, den Tag über sind die Kinder ihre Hauptsorge. Bald nimmt sie einen Kamm und reinigt einen nach dem anderen die Haare, weil sie ihr selbst nur oberflächlich besorgen. Bald kniet sie einen halben Tag auf dem kalten oberen Dachboden und sortiert die Schmutzwäsche. Dann verbindet sie einem den Finger, dem anderen den Kopf. Unzählige Mal rennt sie den Tag über die vielen Treppen auf und ab, vom oberen Stock in den Keller, nur um die Bedürfnisse eines jeden zu befriedigen. Natürlich hat sie auch Mägde, aber sie selbst ist überall vorne dran und tut das, was andere nicht tun wollen oder nicht tun können. Dies alles tut sie, wie wenn sie nichts täte, voller Demut und Bescheidenheit, die sich nicht einmal würdig achtet, dies alles tun zu dürfen. Wenn man solche Maßstäbe hat für eine Rettungshausmutter, dann war es zwar schön, dass der Andreas Banner in dies von Hoffmann neu gegründete Waisenhaus oder Rettungshaus gerufen wurde, aber wo ist die Frau dafür? Er hatte in Beugen begriffen, das kann man nur mit einer Frau machen. Die ist die Seele des Ganzen. Nicht hinter jedem einigermaßen brauchbaren Mann steht eine starke Frau, sondern wir Männer sind nichts ohne unsere Frauen. Was soll ich Rettungshausvater sein, wenn da nicht die Seele des Hauses da ist? Und er kam hierher mit dem Segen von Zeller und ihm ist gleich in die Augen gestochen, die Christine Kullen. Die Schwester seines Freundes Johannes Kullen. War ja auch eine besondere Geschichte, dass das junge Korntal sofort pädagogische Initiativen in die Wege leitete. Der Kullen hatte in Metzingen so eine Privatschule aufgebaut und Hoffmann hat gesagt, komm her zu uns, bring deine 12 Schüler mit und bau das aus. Zu einem Knabeninstitut. Und der Johannes kam und hat gesagt, ich habe wenig Geld, heiraten kann ich nicht, aber hat seine beiden Schwestern Sophie und Christine von Hülpen kommen lassen zu diesen Buben aus vornehmen Häusern. Das tat den Mädchen gut. Am Anfang sind sie erschrocken. Sie haben das raue Elblerisch gesprochen und haben hier erst das Stuttgarter Schwäbisch gelernt, gell? Und auch Benehmen mit den vornehmen Buben aus ersten Stuttgarter Häusern. Das war Hoffmann auch ein Anliegen, dass man aus den besten Häusern die Kinder kriegt, dass er da wieder ein bisschen Geld braucht nebenher, auch wenn man sie zu guten Bürgern dieser Welt erziehen wollte. Und also der Kullen hat gesagt, ich kann nicht heiraten, wir haben ja kein Geld, wir sind froh, wenn wir einigermaßen durchkommen, aber die Christine und die Sophie, die helfen mir, den Haushalt zu halten. Aber auch die Christine hatte eine stille Liebe zu dem Andreas Banner. Das ist eine rührende Geschichte. Sie hat es nur ihrem Bruder in Hülpen gesagt, dass sie eine verzehrende Liebe zu dem Banner hat. Und wenn es der Banner gewusst hätte, hätte er ganz schnell geheiratet. Aber sie wussten beide nicht, wie sie es machen sollen. Und da ist die Christine, die vorher ihre schwerstkranke Schwester Sophie pflegen musste, die ist 1824 dann gestorben. Die Christine war praktisch und hat gesagt, Johannes, du musst jetzt heiraten. Guck mal, da in Schaffhausen, da ist eine Krankenschwester, die Therese Hutter, die könntest du heiraten. Und jeder vernünftige Bruder tut das, was seine Schwester sagt, das hat er gemacht. Und im gleichen Jahr 1825 konnte der Andreas Banner seine Christine Kullen heiraten und der Johannes Kullen seine Therese Hutter. Große Not beim Einzug der Therese Hutter ist ja, sind die Kinder von der Knabenanstalt so an der Kutsche hinaufgesprungen und wollten auf dem Trittbrett mitfahren. Da ist ein Kind unter die Räder geraten. Es war dann Christine Kullen damals noch, die das Kind auf den Armen nach Hause getragen hat, aber sie ist dann in ihren Armen gestorben. Christine, eine Rettungshausmutter, wie sie eigentlich vorgebildet war in dem Ideal von Sophie Zeller-Siegfried. Der Ehestand von Andreas und Christine Banner war nicht bloß eine Zweckehe. Das gab's auch. Meine Urgroßmutter war zweimal verheiratet. Und beides Mal die dritte Frau. Beides Mal in Rettungshäuser. Einmal in Barmen, einmal im Harthaus. Und zu beiden Ehen wurde sie befohlen. Geh hin und heirate dem, dem ist jetzt schon die zweite Frau gestorben. Und es wurden sehr glückliche Ehen. Aber bei Andreas Banner und Christine war von vornherein Liebe da. 12 Jahre später, als Christine Banner gestorben war, klagt Andreas Banner in einem Brief nach Hülben. O, die liebe, teure Christine! Wie war ich so glücklich durch sie? Ich habe mein Glück nicht immer so erkannt und geschätzt, wie es recht gewesen wäre. Aber Christine hatte so viel Raum in meinem Herzen, dass sicher mein Gott und Heiland nicht genug Platz bei mir hatte. Oberlin sagte, als seine Frau starb, lieber Gott, gib mir meinen Lebtag nichts als Kartoffelhauten zu essen und Wasser aus einer Pfütze zu trinken, aber lass mir meine Frau. Newton sagte, die Leute waren gebildet, die haben gewusst, wer der Newton ist, die englische Bank ist zu arm, um meinen Verlust zu ersetzen. So geht's auch mir, dabei hatten diese beiden Männer ihre Frauen doch viel länger als ich. 12 Jahre. Durch diese enge Verbundenheit der beiden Eheleute Andreas und Christine war die Brücke, die vorher schon da war, zwischen Beugen, Basel auf der einen Seite und dem schwäbischen, Korntaler, Kullenschen Pietismus auf der anderen Seite, nur noch gefestigt worden. Basel hat immer darauf gehofft, dass Korntal die entscheidenden Spenden für all die Unternehmungen gibt, die Spittler wieder neu erfunden hat. Es kam auch mit Andreas und Christine Banner noch einmal ein neuer Elan in die von Wilhelm Hoffmann, Gottlieb Wilhelm Hoffmann, gegründete Rettungsanstalt. Bisher war sie nur ein Heim gewesen für verwahrloste, verwaiste, verlassene Kinder. Banner hat sofort gesagt, wir müssen eine Schule angliedern. Die Kinder sollen nicht in die örtliche Schule gehen, die allgemeine Schule, sondern ich möchte eine Schule im Heim haben, damit ich die Kinder besser betreuen kann. Am Anfang waren 70 Kinder, es waren später dann über 100 Kinder, die von den beiden Heimeltern betreut wurden. Unter großen finanziellen Sorgen ums Durchkommen. Ich lese 2 Briefe, einmal von Christine. Die ganze Haushaltungslast ist wieder auf mich hineingefallen. Ich habe gemeint, ich könnte es nicht mehr prestieren. Wisst ihr, was heißt? Nehme Aushalte, gell? Dazu die Menge Arbeit, die uns nie fertig werden lässt. Aber ich bin vergnügt unter meinen Kindern und schätze mich glücklich, dass Gott mir einen so schönen und wichtigen Beruf anvertraut hat. Und dann kommt von der Bräuningerin und Rieslerin und von dem jungen Burschen, jedes einzelne Kind war ihr wichtig. Andreas Banner schrieb nach Hülden den Bittbrief: Heuer fehlen uns ziemlich die Erdbirnen, also Kartoffeln. Zwar hat es bei uns auf unseren 4 Morgen mehr gegeben, als wir erwarten konnten, nämlich 80 Säcke. Aber davon haben wir schon seit 1,5 Monaten gegessen. Vor einem Jahr hatten wir 200 Säcke, die wir überzählig von Geschwistern bekamen, Gemeinschaftsgeschwistern. Trotzdem fehlten uns am Ende des Jahres noch ungefähr 40 Säcke, um die ganze Zahl des Verbrauchs zu haben. Ich habe also hauptsächlich Kartoffel gegessen, was anders als da nichts gäbe. Könntest du nicht mit den Brüdern in der Hülbener Konferenz reden? Jeden Monat ist eine Hülben-Brüderzusammenkunft, Konferenz. Wir sind geneigt, den Fuhrlohn zu zahlen. Bist du wär's, wenn ihr es auch noch zahlen hättet, nicht? Aber wir wollen niemand zum Gutes tun nötigen oder irgendeinem zu nahe treten. Christine hatte besonderes Geschick im Umgang mit Kranken. Das hat sie schon bei der Pflege ihrer Schwerkranken Sophie hier bewährt. Die Briefe nach Hülben sind voll von Schilderungen einzelner Krankheiten. Sie selber musste auch immer wieder durch schwere Krankheiten gehen. Die 7 Lebendgeburten, die sie hatte, die sind ihr nicht schwer gefallen. Aber 2 Fehlgeburten sind ihr seelisch und körperlich lang nachgegangen. Aber am meisten litt Christine darunter, wenn sie sich im Reden vergaloppiert hatte. Das heißt in einem Brief von 1833, gestern habe ich mich an einem unserer Leute versündigt. Ich habe ihm einen Fehler vorgehalten, aber ich wollte ihn nicht beleidigen. Aber nachher sah ich, dass die Person weinte. Da war mir's arg. Ich war recht im Jammer und erzählte es meinem Mann, aber er riet mir, ich soll's doch im Gebet dem Heiland sagen. So bekannte ich dem Heiland nicht das, was ich gesagt hatte, sondern was mir aufgedeckt war, dass mir schon lange an der Liebe zu dieser Person gefehlt hat. Sonst hätte ich nicht so unweise gehandelt. Merken Sie, wie der Mensch sich vor Gott geprüft hat. Er hat noch andere Wurzeln. Wie groß war mir's dann, dass plötzlich die beleidigte Person zur Nebentür hereinguckte und wieder mit uns redete. Mein Herz war voll Lob und Dank gegen Gott, dass er so geholfen hat. Aber die allergrößte Not war im Jahr 1831. Also, da müssen wir noch ein bisschen forschen, wenn wir forschen können, aber es ist ja insgeheim interessant und für unsere verehrten Geschwister im Brüdergemeinderat und für die Vorsteher und für die Verwaltung vielleicht wichtig. Ich habe den Eindruck, dass Hoffmann, der Gründer von Korntal, sorgfältig darauf bedacht war, dass das Gewicht zwischen Hahnern und Altpietisten gleich war. Sollte doch mal sogar Michael Hahn Vorsteher der Gemeinde werden. Und jetzt plötzlich war der Kullen da. Die Kullen sind nicht bloß Nullen, sondern die haben manchmal auch harte Köpfe. Ein Wissenschaftler der Schweiz hat gesagt, der Johannes Kullen hat sich manchmal benommen wie ein kleiner Papst, schon in Metzingen. Und der hat plötzlich sich als der Altpietist hoch 5 hier in Korntal eingenistet. Und ich habe den Eindruck, aber es ist bloß meine Vermutung, dass der Gottlieb Wilhelm Hoffmann gesagt hat, ich muss das ein bisschen ausbalancieren. Und jetzt wäre es ideal, wenn wir den tollen Pädagogen, den Lehrer Meyer, der im Augenblick in Isny ist, den Hahner, hierher bekämen. Die Mehrzahl der Brüder im Brüdergemeinderat hat gesagt, das können wir nicht verkraften. Auch noch einen Lehrer zahlen. Es wäre doch viel einfacher. Der Banner übernimmt auch pro forma die öffentliche Schule am Ort. Und da stellen wir dann einen Provisor ein und der halbe Gehalt. Und der Banner passt ein bisschen auf, dass der Provisor richtig schafft. Und dann haben wir schon die Hälfte gespart. Und Hoffmann, also das war doch, ich wollte 1831, dass der Meier, der dann später hierher kam und im Segen wirkte, Hoffmann hat schon richtig gesehen. Hoffmann wollte das durchdrücken. Banner hat zu ihm gesagt, ich würde nicht so schnell im Brüdergemeinderat auf Abstimmung drängen. Aber Hoffmann wollte es durchziehen und ist unterlegen. Die Mehrzahl im Brüdergemeinderat hat gestimmt dafür, dass der Banner die Gemeindeschule auch noch mit übernimmt und hat sogar den Banner im gleichen Atemzug noch in den Brüdergemeinderat nachgewählt. Das hat der Hoffmann als eine Brüskierung empfunden. Und jetzt schreibt der Banner, das heißt, seine Frau schreibt, mein Mann kam heim und hat bloß geklagt, ach Mutter, vor lautem Jammer konnte er nicht lange nicht sagen, was passiert war. Zuerst dachte ich, mein Bruder Johannes sei gestorben. Aber dann erzählte er mir die ganze Geschichte, wie plötzlich Hoffmann ergrimmt sei, aufgesprungen sei und erklärt habe, er werde sein Vorsteheramt niederlegen. Und dann habe er über Johannes Kullen als seinen Grimm ausgegossen, den er seit 12 Jahren gegen ihn angesammelt hatte. Sehen Sie, warum der Kapf mal später gesagt hat, in Korntal tun sie Brüderles, aber mit dem Brüdersein ist nicht so arg. Gleich dem lieben Vorsteher Hoffmann ein Zettel zu schreiben und durch ein Kind hinbringen zu lassen, ich bat ihn aufs Allerbeweglichste doch nichts nachzutragen. Dass es zu einem überaus herzlichen Miteinander zwischen Johannes Kullen, Hoffmann, Banner und nachher Meyer kam, hatte seinen Auslöser in dem kleinen Zettel der Christine und in den Gebeten, die diese Botschaft begleitet haben. Die Gabe der Christine war nicht bloß Spannungen zu erspüren, sondern auch zu entschärfen. Die große Gabe der Frauen, das, was wir Männer nicht können. Spannungen entschärfen, einen Weg nach vorne zu finden. In ihrer ganzen Frömmigkeit lebte Christine ganz in der Tradition des älteren Pietismus. Ich will mich vor Gott prüfen lassen, wie er über mich denkt. Sie hielt sich neben der Bibel an die vielen Choräle und geistlichen Lieder, besonders auch in Tagen großer Not. Dem Johannes Kullen sind innerhalb von 4 Jahren 2 Frauen von kleinen Kindern weggestorben. Ihrem Bruder, nicht? Ist eine Seuche ausgebrochen. Nicht bloß im Kinderheim, sondern auch in der Knabenanstalt, die dann evakuiert wurde auf die Solitude, da hat der König geholfen. Die Leute hatten Nervenfieber. Es waren Krankheiten neben all der Armut. Sie hat ihren Trost in Chorälen und Bibeln geholt. Und wie liebevoll konnte sie ihren Nichten und Neffen schreiben, besonders den Patenkindern. Und deshalb war eine große Erschütterung nicht bloß in Korntal, sondern einen weiten Familien- und Freundeskreis, als es mit der 42-jährigen Christine nach einer Totgeburt, eigentlich war es eine Fehlschwangerschaft, plötzlich zum Sterben ginge. Aber bei dem Auszug aus dem Totenbuch, hier dem Sterberegister, steht ein paar Tage vor dem Todesfall der Christine Anonymus, Mutter Christine Banner, Vater Andreas Banner. Es war wahrscheinlich ein Kind, das nicht lebensfähig war. Bei Nacht wurde der Bruder Johannes Kullen zu ihr geholt, obwohl er selbst körperlich schwer angeschlagen war. Er hat sich vor Gott überlegt, darf ich nicht bitten, dass die Schwester am Leben bleibt, für die Anstalt, für Korntal, für ihre 7 Kinder. Aber dann hatte er das Empfinden, der Herr Jesus lässt es nicht zu, solch ein Gebet. Da sagte er zu seiner Schwester, Schwester, du bist reif für die Ewigkeit und wirst jetzt heimgehen. Mach dich von allem los, leg deine Kinder und deinen Mann dem Herrn hin. Sie sind in der Korntaler Gemeinde und wir wollen für sie tun, was wir nur können. Aber du schicke dich zum Heimgehen zum Herrn. Es war alles andere als unsensibles, uneinfühlsames Geschwätz. Aber Johannes Kullen wusste, wie das ist, wenn Gott auch Ehefrauen, an denen man hängt, zu sich holt. Er wusste es von dem Sterben seiner beiden Frauen, der Wilhelmine geborene Dietrich, seiner ersten Frau, der Therese Hutter. Er hat erlebt, wie Korntal Trauernden beistehen kann, nicht durch Geschwätz, sondern durch Fürbitte und Begleiten. An den Kindern, die die sterbende junge Frau zurücklassen musste, wurde der Liedvers wahr, den sich Christine immer wieder auf dem Sterbelager vorsagen und vorsingen ließ, immer wieder den Vers: Den Armen und Elenden will er zum Segen wenden, was ihnen schwer will sein. Es gehe, wie es gehe, so weiß der in der Höhe schon Rat und Hilf für alle Pein. Den Armen und Elenden will er zum Segen wenden, was ihnen schwer will sein. Es ist auch zum Segen geworden für die 7 unmündigen Kinder, die dann im August 1837 neben dem gebrochenen Ehemann und dem fast noch mehr gebrochenen Bruder Johannes am Grab standen. Es war der 11-jährige Gottlob Banner, später Pfarrer in Barmen. Die 10-jährige Christine, die Stammmutter der Pfarrer- und Dekanefamilien Lips, Reber, Konrad, vor allem in der Pfalz. Die 9-jährige Sophie, später verheiratet mit dem Korntaler Rettungshausvater Mundle und damit Stammmutter all der weit verzweigten Familien Mundle bis hin zum Professor Wilhelm Mundle und Lang, Gottlob Lang, Heinrich Lang, Hoforganist, Stiftsorganist Lang, bis hin zum Dekan Lang in Freudenstadt. Die 7-jährige Gottliebin, Stammmutter der Theologenfamilien Vosswinkel und Schäfer, der 5-jährige Johannes, Präzeptor, der blieb ledig, der 4-jährige Christian, der ist jung verstorben, und der erst 2-jährige Andreas, später Hoforganist in Karlsruhe und Stammvater des badischen Dekanegeschlechtes Banner Kühlewein. Den Armen und Elenden kann er zum Segen wenden, was ihnen schwer will sein. Aber nicht bloß an diesen 7 leiblichen Kindern zeigte sich die Frucht des in Liebe tätigen Glaubens der Mutter Christine. Sixt Karl Kapf, der damals Pfarrer in Korntal war und später Prälat und als Prälat die Geschichte Korntals und Wilhelmdorfs geschrieben hat, berichtet dort, ich habe auch den Auszug da, den Bruder Roth mir gab, Christine Banner, die zur Armut und Niedrigkeit der armen Schulanstalt sich so vorzüglich eignete, steht mit ihrem Mann so der Anstalt vor, dass wir am äußeren und inneren Gedeihen der Kinder gesegnete Früchte ihrer Arbeit deutlich wahrnehmen. Gott gebe euch erleuchtete Augen eurer Hoffnung. Unvorstellbare Armut und unauslotbarer Reichtum in der Gegenwart Jesu, was er mitten in Armut und menschlicher Schwachheit wirken kann. Ein lebendiges Beispiel dafür, seid fest, unbeweglich und nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, weil Jesus da ist. Herr, wir danken dir, dass du das in unserem schwachen Leben wahrmachen kannst, was du fertigbringst. Wir danken dir, dass du das wahrgemacht hast an den Nachkommen der Christine, dass du dich um Menschen annehmen kannst. Wir wollen dir all die Menschen befehlen, um die wir uns sorgen, auch die Einrichtungen von Korntal, die vielen diakonischen Werke und Aufgaben, gib denen, die drin wirken, die Geduld und die Zuversicht, dass du auch noch da bist. Amen.